ARD Sounds.
Entlastungen an der Tanksäule, Einkommensteuerreform und teurere Zigaretten. Das sind nur drei von einigen Punkten, auf die sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD am Wochenende geeinigt haben. Der Bundeskanzler wirkt deshalb am Montagmorgen sehr zufrieden.
Das sind große Reformvorhaben. Ich bin froh, dass wir in der Koalition auch bei zum Teil unterschiedlichen Sichten uns darauf verständigt haben, dass wir jetzt gemeinsam auch diese Themen anpacken.
Also, was kommt da wirklich bei uns an im Alltag? Was wird billiger, was vielleicht am Ende doch teurer? Ist das der große Aufbruch in ein Reformjahr 2026 und ist damit in der Koalition wieder alles gut? Oder halt der Streit zwischen Wirtschaftsministerin und Finanzminister noch nach? Das klären wir jetzt alles bei Berlin Code. Ich bin Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am frühen Montagnachmittag auf. Und bei mir sind die beiden Hauptstadtkorrespondenten Moritz Rötle und Hans-Joachim Viehweger. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Ja, hallo Linda.
Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende und ihr da draußen auch, dass ihr gut in die neue Woche gekommen seid. Die Koalition ist jedenfalls mit einer Pressekonferenz in diesem Montagmorgen gestartet. Nach einem sehr langen Wochenende klingt das bei Friedrich Merz so.
Wir vier, die vier Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, haben das Wochenende miteinander verbracht und intensiv über die Themen diskutiert, die uns im Augenblick beschäftigen.
Okay, Sie haben das Wochenende miteinander verbracht, sich eingeschlossen. Moritz, wie muss ich mir das genau vorstellen?
Also stattgefunden hat das Ganze in der Villa Borsig. Das ist eine alte Villa, ein bisschen schlossähnlich, im Nordwesten von Berlin am Tegeler See gelegen. Das ist im normalen Fall das Gästehaus des Auswärtigen Amtes. Aber in dieser Villa Borsig, die so ein bisschen an das Schloss Sanssouci angelehnt ist in der Architektur, hat auch schon mal eine Kabinettsklausur der Bundesregierung stattgefunden. Und jetzt eben dieser Verhandlungsmarathon hauptsächlich der vier Parteivorsitzenden. Aber die haben sich immer wieder auch Leute dazugeholt. Grundsätzlich wird so eine Verhandlung vorbereitet von den sogenannten Sherpas, also die Träger im Prinzip, die Zuträger, die für ihre Chefs und Chefinnen schon mal ausloten, was so geht. Diese Sherpas sind in diesem Fall der Kanzleramtsminister Frey, der Staatssekretär im Finanzministerium Björn Böning, der für Klingbeil verhandelt, und für die CSU macht das der Innenminister Alexander Dobrindt. Und die haben schon mal vorbereitet, auch schon über die Osterfeiertage und auch schon davor. Und dann wurde jetzt am Samstag und am Sonntag eben verhandelt. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass die vier Parteivorsitzenden natürlich nicht nur alleine da stehen. Da sind die Sherpas dabei, mal sind sie dabei, mal ist es nur unter Parteivorsitzenden. Dann kommt auch mal ein zuständiger Minister, eine Ministerin vorbei. Die Gesundheitsministerin Warken war zum Beispiel auch mal für vierstündige Verhandlungen dabei. Da hat man eben über diese Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen. Und das passierte eben in den vergangenen zwei Tagen. Heute Morgen, also wir sind am Montag, heute Montagmorgen um 0.30 Uhr muss das zu Ende gegangen sein. Dann hat man sich hingelegt, hat geschlafen und um 9 Uhr ist man dann ausgeruht einigermaßen vor die Presse getreten.
Interessant fand ich, dass an dem Wochenende ja praktisch auch nichts nach draußen gedrungen ist. Das Wenige, was wir mitbekommen haben, war ein netter Post von Markus Söder, der sich selbst halt gezeigt hat vor dem Tegeler See, also um zu sagen, hier bin ich und hier arbeite ich.
Na, es gab so ein paar Sachen, wo man dachte, sie seien rausgedrungen. Also die Bild-Zeitung hat zum Beispiel darüber berichtet, dass die Karenzzeit, also dass wenn man krank ist, dass man quasi einen Tag erstmal nicht bezahlt wird, wenn man in den Krankenschein geht, zum Beispiel, dass das diskutiert worden ist. Es war von allen Seiten dementiert worden, dass darüber überhaupt gesprochen worden ist. Also es sind Sachen diskutiert worden, die offenbar gar keine Rolle gespielt haben.
Ja, also der Bundeskanzler spricht von großen Reformvorhaben und ein Vorhaben ist ja jetzt noch kein endgültiger Beschluss. Also sind da am Wochenende wirklich konkrete Dinge vereinbart worden oder sind das erstmal nur Absichtserklärungen?
Also man muss sich schon anschauen, auf welcher Ebene was besprochen wird und auch beschlossen wird. Klar, das war jetzt keine formale Kabinettssitzung, das war jetzt auch keine Bundestagssitzung und es steht auch noch nichts im Gesetzblatt. Aber der Koalitionsausschuss, der ist für diese Regierung schon sehr maßgeblich, weil ja eben die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammenkommen. Und wenn die dann eine, ja, ich nenne es jetzt mal Absichtserklärung machen, ja, dann hat das eben eine Bedeutung. Klar, jetzt kann man sagen, manche Sachen sind konkreter, wir kommen ja gleich nochmal drauf, da sollen 17 Cent beim Benzin und beim Diesel eingespart werden, beziehungsweise da soll es billiger werden, aber auch die Ankündigung bei den Reformvorhaben, die fand ich schon bemerkenswert. Ich war, um es gleich mal vorwegzunehmen, ich war positiv überrascht.
Okay, also wir dröseln das Ganze mal auf. Du hast den Tankrabatt schon angesprochen. Der soll ja definitiv kommen.
Wir haben eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden Spritpreise beschlossen. Wir werden die Energiesteuer, Das ist die Mineralölsteuer bei Diesel und Benzin um ca. 17 Cent pro Liter für 2 Monate senken.
Ja, der Kanzler hat ja letzte Woche noch angekündigt, dass wir nicht mit kurzfristigen Entscheidungen rechnen sollen. Ist das jetzt eher ein Krisenmodus oder so eine Art politisches, wir müssen jetzt liefern?
Also ich hatte den Eindruck, dass tatsächlich so ein Druck aufgebaut worden ist, auch intern zu liefern. Denn es war ja schon ein Durcheinander von Vorschlägen, die kamen aus Union und SPD. Aber ja, zum Teil auch innerhalb der einzelnen Parteien gab es unterschiedliche Vorschläge. Wenn ich daran denke, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU deutlich mehr gefordert haben, zum Beispiel als Abgeordnete aus der CDU-CSU-Fraktion. Der Kanzler, der hat am Donnerstag, als er gesagt hat, ja, jetzt wartet mal, wir wollen nicht mit kurzfristigen Entscheidungen, also da sollte man nicht damit rechnen. Ich glaube, er hat so ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben, weil da ist er ja im letzten Jahr nicht so gut gefahren. Also ich sage mal dieses Stichwort Herbst der Reform, ich glaube, da musste er mal wieder bremsen. Aber eben nach den vielen Vorschlägen jetzt eben, man musste was hinlegen und das kam jetzt.
Du hast es schon gesagt, es wurden in den letzten Wochen viele Maßnahmen diskutiert. Und warum hat man sich jetzt für den Tankrabatt entschieden?
Also mein Eindruck ist, von den staatlichen Steuern und Abgaben, die auf den Benzinpreisen drauf lasten, ist es das Einfachste. Ja, wenn ich zum Beispiel an die Mehrwertsteuer rangehe, ist es deutlich komplizierter. Außerdem viele Unternehmen haben davon nichts. Wenn ich an die CO2-Abgabe gehen würde, dann ging es auch um das Thema Heizen und andere Dinge, wo eben die CO2-Abgabe drauf liegt. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht Moritz, kannst du das als SPD-Experte vielleicht auch erläutern, da war auch bei der SPD-Fraktion weniger Zustimmung zu erwarten. Und bei dem Thema CO2-Abgabe, die zu senken, da gab es ja von den ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU die Forderung. Ich glaube, das war so mein Eindruck, dass da bei der SPD weniger Sympathie es dafür gab.
Wenn man die CO2-Abgabe senkt, dann kann man das natürlich machen. Dann hat man auch ganz viele Probleme in der Preisstruktur und in der Inflation weniger. Das ist so. Deswegen kommt dieser Vorschlag ja auch. Aber in der SPD sieht man natürlich auch die andere Seite, dass dann nämlich der Klimaschutz und die Ideen vom Klimaschutz, die diese Regierung ja auch hat, im Prinzip ja ad absurdum geführt würden. Weil das ist ja das zentrale Moment des deutschen Klimaschutzes, dass man eben diesen CO2-Preis macht und des europäischen Klimaschutzes. Und deswegen würde man in der SPD-Fraktion sagen, das können wir nicht machen. Insofern ist diese Geschichte, dass man die Energiesteuer nimmt, ja im Prinzip ganz smart, weil die Energiesteuer ja auf den Liter gerechnet wird und gar nicht auf den Preis. Man hat also einen festen Anteil am Literpreis Energiesteuer und kann deswegen auch fest sagen, das wird jetzt davon abgezogen und dann können wir auch abrechnen, quasi wie viel der Benzinpreis pro Liter jetzt preiswerter wird. Es wird ein bisschen mehr werden, weil es ein bisschen kompliziert ist. Die Mehrwertsteuer darauf auch noch eingerechnet wird und dadurch wird der Preis noch ein bisschen mehr sinken, theoretisch jedenfalls, wenn die Ölkonzerne da mitgehen und nicht einfach das wieder draufschlagen.
Ja, das ist ja das Spannende, weil wir hatten ja so einen Tankrabatt schon mal und zwar im Sommer 2022, kurz nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Wie hat sich das damals ausgewirkt? Hat man das sofort gemerkt an der Tankstelle?
Ja, es gab mehrere Untersuchungen von Wirtschaftsforschungsinstituten, die sich das angeschaut haben. Natürlich weiß man ja nie, was ist jetzt an einem bestimmten Tag, was liegt an der Preissenkung oder der Steuersenkung oder was liegt an dem aktuellen Ölpreis. Ja? Und deshalb haben die Forscher zum Beispiel verglichen die Preise in Deutschland und in Frankreich. Das waren das IFO-Institut in München und das wäre das RWI in Essen. Und die haben festgestellt, am Anfang, also im Juni 2022, wurde dieser Tankrabatt sehr weitgehend weitergegeben an die Kunden. Und je weiter die Zeit voranschritt, Juli, August, das waren damals 3 Monate, umso weniger. Also umso weniger haben tatsächlich die Kunden was davon gehabt. Vielleicht, das ist ein bisschen so mein Tipp, hat man jetzt gesagt, jetzt machen wir das Ganze nur für 2 Monate, damit man eben genauer drauf schauen kann.
Ist ja ganz interessant, dass wir eben zu dieser Zeit ungefähr vor 4 Jahren auch schon mal so eine Inflationskrise hatten. Da war die Inflation ja noch stärker nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine und den steigenden Benzinkosten und den steigenden Energiekosten. Damals hat Friedrich Merz, damals noch als Oppositionsführer, im Juni irgendwann getwittert, ich lese das mal vor, ich befürchte, dass die Bundesregierung das Flickwerk der letzten Wochen fortsetzt. Nach Tankrabatt und Klimageld lädt der Bundeskanzler die Tarifpartner nun ein, sich auf Einmalzahlungen einzulassen. Das ist kein Konzept, das ist Flickwerk. Also er hat im Prinzip genau das, was sie jetzt machen, damals kritisiert.
Denn jetzt kommt ja noch eins dazu, eben als weitere Maßnahme ist ja eben geplant, dass Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine Einmalzahlung gewähren von bis zu 1.000 Euro, dass das Steuer- und Abgabenfrei ist. Und sowas Ähnliches gab es eben tatsächlich 2022 auch schon. Damals waren es bis zu 3.000 Euro. Darauf hatte Moritz gerade angespielt.
Okay, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Wir kommen jetzt nochmal auf diesen Flickteppich, vor dem Friedrich Merz sitzt. Er hat das ja trotzdem mit ziemlich klaren Erwartungen verbunden.
Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Mineralölwirtschaft diese Entlastung auch direkt und ohne Einschränkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt.
Das ist so ein klarer Ansagesatz von Friedrich Merz. Hat er denn irgendwelche Druckmittel, um das am Ende auch wirklich so durchzusetzen?
Im Moment hat er die so richtig noch nicht. Man hat zwar das Kartellrecht ein bisschen verschärft, dem Kartellamt, das dafür zuständig ist, dass quasi die Funktionalität des Marktes in Deutschland überwacht wird, ob das alles marktgerecht zugeht. Denen hat man mehr Instrumente gegeben, damit sie das überwachen können. Aber so richtig klappt das offenbar noch nicht, denn nach wie vor steigen die Preise und sie sind deutlich höher als im europäischen Vergleich. Viele unserer Nachbarländer haben ja deutlich geringere Treibstoffkosten. Man will das jetzt auch ändern. Man will nochmal an das Kartellrecht ran. Man will nochmal dem Kartellamt mehr Instrumente an die Hand geben und dann schauen, ob das sich auswirkt. Aber es ist ein großes Fragezeichen dahinter, ob die Ölkonzerne eben diesen Tankrabatt, den es jetzt wieder geben wird, an die Verbraucher weitergeben werden.
Und dann lass uns noch an ein zweites Fragezeichen ran, denn wenn wir uns die Lage mal insgesamt anschauen, ist sie ja auch weiterhin angespannt. Also im Iran an der Straße von Hormus hat sich ja überhaupt nichts entspannt in den vergangenen Tagen. Im Gegenteil, Friedensverhandlungen in Pakistan sind gescheitert und nun wollen ja auch noch die USA die Straße von Hormus blockieren und keine Schiffe mehr durchlassen. Also wovon geht Berlin aus, dass die Energiepreise weiterhin hoch bleiben, mindestens über Monate?
Ich denke mal, dass weder Politiker noch Ökonomen noch andere Beobachter wissen, wie es da wirklich weitergeht. Und ich glaube, dass auch die Politik weiß, sie muss sich, wenn es da wirklich noch krisenhafter wird, wenn es über längere Zeit dauert, muss sich noch auch ein bisschen Pulver trocken halten. Ja, also das heißt, man muss sich nur vorstellen, dass eben nicht nur die als Verbraucher, sondern die Wirtschaft von diesen Energiekosten weiter belastet wird. Dann muss womöglich die Politik nochmal in irgendeiner Weise eingreifen. Wobei man eins dazu sagen muss, sorry, da kommt so ein bisschen meine ökonomische Seele durch. Also wenn wir ärmer geworden sind, weil uns das Ausland mehr Geld abnimmt für ein Produkt, das wir aus dem Ausland produzieren, dann können wir zwar in Deutschland schauen, wie wir das umverteilen, aber wir haben am Schluss keine Chance, uns irgendwie reicher zu machen. Das ist dann höchstens noch eine Fiktion.
Ich glaube, es ist ganz interessant zu sehen, dass die Bundesregierung da von den internationalen Entwicklungen auch wieder ein bisschen überrollt worden ist. Als die angefangen haben, über Reformen nachzudenken und zu schauen, was können wir denn an Reformen machen, was bringt das, wie können wir den Haushalt sanieren, denn es gibt ja immer noch große Haushaltslöcher für die nächsten Jahre, da ist man davon ausgegangen, dass wir so ein zartes Pflänzchen von einer sich besser entwickelnden Wirtschaft haben. Dieses zarte Pflänzchen ist aber jetzt inzwischen wieder, na, sagen wir mal, hat deutlich braune Stellen an den Blättern bekommen. Also man weiß nicht so richtig, wo es hingehen wird, aber eigentlich sind sich alle ziemlich sicher, solange dieser Krieg im Iran besteht, wird sich die wirtschaftliche Entwicklung nicht positiv fortentwickeln. Das heißt aber, die Bundesregierung ist von anderen Zahlen ausgegangen, von anderen Einnahmesituationen, denn wenn die Wirtschaft anzieht, dann hat man bessere Steuereinnahmen, höhere Steuereinnahmen, dann kann man andere Reformen machen, als man machen muss, wenn eben die Wirtschaft nicht anzieht. Und dann kam an diesem Wochenende sogar noch am Sonntag dann die Meldung, dass eben jetzt die USA diese Straße von Hormuz blockieren wollen, die ja ein großes Problem darstellt im internationalen Ölhandel. Und wenn die USA die jetzt auch noch blockieren, dann wird Öl noch knapper und dann zieht der Preis noch mehr an. Das kam aber erst am Sonntag, als sie quasi schon überlegt hatten, was sie alles machen wollen. Und daran kann man sehen, man kommt hinter den internationalen Entwicklungen gar nicht so richtig hinterher und wird höchstwahrscheinlich, das hat Hans-Joachim ja schon gesagt, auch noch nachlegen müssen.
Aber okay, ich versuche es jetzt mal nett zusammenzufassen. Aber 2 Monate haben wir jetzt wenigstens Tankrabatt. Okay, der wurde immerhin beschlossen.
Noch haben wir ihn nicht.
Noch haben wir ihn nicht. Hast du recht. Wann würde der denn kommen?
Naja, das ist ein Gesetz, was geändert werden muss und Gesetze dauern ihre Zeit. In der Bundesregierung, in der schwarz-roten Koalition geht man davon aus, dass man das jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen vielleicht hinbekommt. Nächste Woche Ausschussanhörungen im Bundestag und dass man dann eventuell diesen Tankrabatt ab Mai in Kraft setzen könnte. Das wäre dann Mai und Juni in der Wirkung. Garantieren können sie das nicht. Es kann auch sein, dass es Mitte Mai wird oder dass es erst Juni wird und dann Juli. Das hat auch noch ein ganz interessantes Detail, was dann in der Fortsetzung kommt. Denn wenn dieser Tankrabatt ausläuft, werden wir ja wieder Preissprünge nach oben bekommen, weil dann eben wieder 17 Cent pro Liter draufgerechnet werden. Und dann sind wir entweder, wenn wir im Mai und Juni starten, am Beginn der Sommerferien, wo viele Leute sich überlegen, wie fahren sie denn jetzt in Urlaub? Manche machen das mit dem Auto und müssen dann vielleicht für ihren Urlaub wieder deutlich mehr für ihre Tank Ladung bezahlen. Oder aber wir sind kurz vor den Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und dann werden wir eine Wirkung bekommen, dass wir im Landtagswahlkampf eben einen Preissprung an den Tankstellen haben, der dann auch wieder vermutlich zu Diskussionen führen wird. Also insofern hat Hans-Joachim recht. Markteingriffe ziehen immer Probleme nach sich. Jedenfalls in den meisten Fällen, die man dann wieder regulieren muss.
Aber der Versuch war da und neben dem Tankrabatt wurde ja auch noch etwas anderes beschlossen. Arbeitgeber sollen ihren Angestellten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Was bedeutet das konkret und wer kann sich dann darauf freuen?
Na, zunächst mal ist das etwas Ähnliches. Wir hatten schon angedeutet, was es 2022 auch in dem Nachfolgejahr noch mal gab, dass eben Unternehmen ihren Beschäftigten einen bestimmten Betrag einmalig zahlen können und auf diesen Betrag werden keine Steuern und keine Abgaben fällig. Das hat man damals auch gemacht, um so ein bisschen zu verhindern, dass in der Inflationszeit 2022 so eine Lohnpreisspirale sich entwickelt. Weil wenn die Preise steigen, dann wollen die Leute mehr Lohn und dann sagen die Unternehmen, oh, es wird teurer, dann müssen wir die Preise weiter steigen und dann die Löhne noch mal weiter. Da hat man gesagt, okay, wenn man jetzt einmalig so eine Zahlung gibt, dann ist es auch danach gut und die Preise müssen nicht dauerhaft steigen. Also das ist die Hoffnung, die man damit verbunden hat. Damals wurde das auch von, naja, so ungefähr 80% der Tarifbeschäftigten, Angestellten, die bekamen das, die meisten im öffentlichen Dienst, weniger in der Baubranche oder in anderen krisenanfälligen Branchen. Damals waren es bis zu 3.000 Euro, jetzt sollen es bis zu 1.000 Euro sein. Aber es ist natürlich eine Sache, die Arbeitgeber und Gewerkschaften miteinander aushandeln müssen. Das geschieht nicht automatisch. Also da geht nicht auf Knopfdruck und auf Anweisung der Politik werden nicht mal auf einmal nur 1.000 Euro überwiesen. Das muss erst ausverhandelt werden.
Ich würde sagen, da liegt genau das Problem darin, dass du als Regierung eben nicht steuern kannst, wer bekommt dieses Geld. Damals haben es eben, hat ja uns ja auch immer gesagt, Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben, die fast 3.000 Euro bekommen, aber zum Beispiel auf dem Bau hat man weniger Geld bekommen oder auch in der Gastro hat man deutlich weniger Geld bekommen, wenn überhaupt. Und wer wird es jetzt bekommen in dieser Situation, wo wir ja in einer kleinen Wirtschaftskrise stecken oder vielleicht sogar schon in einer großen Wirtschaftskrise? Wer wird das auszahlen? Vermutlich Konzerne, die eine große Tarifbeschäftigung eben haben, also Konzerne, wo die IG Metall stark ist, also wo die Beschäftigten gut organisiert sind und ihren Unternehmen sagen können, das müsst ihr jetzt machen. Wer es wahrscheinlich nicht bekommen wird, sind eher Beschäftigte in Branchen, wo man eben A, nicht so organisiert ist gewerkschaftlich und B, vielleicht auch die Margen gar nicht so groß sind und die Verdienste gar nicht so groß sind. Also ich würde mal sagen, jemand, der am Bahnhof Brezeln verkauft in einem kleinen Shop, der hat weniger Chancen, dieses Geld zu bekommen, als jemand, der bei VW am Band steht. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil genau den, der eben am Bahnhof Brezeln verkauft, dem geht es ja gerade noch schlechter, weil er eben ein verfügbares Einkommen hat, was deutlich geringer ist als das, das der VW-Mitarbeiter hat. Und da tut die Regierung im Prinzip jetzt nicht. Sie kann es nicht steuern, dass eben diese geringer verdienenden Menschen Geld bekommen. Es werden am Ende eher Leute Geld bekommen, die sowieso ganz gut verdienen.
Und jetzt mal aus Arbeitgebersicht, also welche Vorteile hätte diese Prämie für die Arbeitgeber?
Na, zunächst mal müssen die Arbeitgeber die Prämie zahlen. Der Vorteil ist, wenn man so will, dass man eben vielleicht so etwas wie eine Lohnpreisspirale vermeidet, dass also die Inflation nicht dauerhaft angeheizt wird. Und das andere, der Vorteil ist, naja, manche Unternehmen werden vielleicht auch den diesjährigen Bonus, den sie den Beschäftigten zahlen, als Einmalzahlung deklarieren. Und das Ganze wird dann für alle ein bisschen billiger.
Trotzdem soll das Ganze ja steuerfrei sein. Und da müsst ihr mir jetzt mal helfen, wenn dem Staat Einnahmen entgehen, das heißt, der Staat verzichtet ja auf was. Wer bezahlt das dann am Ende eigentlich und wird das irgendwie an anderer Stelle reingeholt?
Und da steht tatsächlich in diesem Papier, das wir heute bekommen haben, was ganz Konkretes drin, nämlich soll die Tabaksteuer, die übrigens auch zum Anfang dieses Jahres schon mal erhöht worden ist, auch im Laufe dieses Jahres noch einmal erhöht werden. Warum ist es so spannend? Weil die Tabaksteuer gerade auch in der Diskussion ist, um die Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung ein bisschen auszugleichen. Also da könnte eine weitere Tabaksteuererhöhung bereits in der Mitte dieses Jahres kommen, als Ausgleich für diese steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung.
Aber man muss sagen, ja, das war auch für die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen, aber diese Einmalzahlung ist ja auch nur für das Jahr 2026 vorgesehen. Also es ist jetzt einmalig, hat man mehr Kosten als Staat und gleicht das über diese Tabaksteuer oder will das über diese Erhöhung der Tabaksteuer ausgleichen. Ab dem Jahr 2027 steht diese Erhöhung dann natürlich auch wieder für andere Ausgaben zur Verfügung und sowieso die Kommission, die sich um die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gekümmert hat und da Vorschläge gemacht hat, die hat das zwar vorgeschlagen, aber grundsätzlich ist es so, Steuereinnahmen gehen erstmal in den Haushalt und können nicht quasi zweckgebunden für die Entlastung bei den gesetzlichen Krankenversicherungen herangezogen werden. Also das ist schon relativ sauber, was sie da machen. Allerdings, klar, das Geld kann man immer nur einmal ausgeben.
Ich finde aber interessant, dass die Tabaksteuer allein dem Bund zugutekommt, während die Einnahmeausfälle bei Bund, Ländern und Gemeinden womöglich ankommen. Also da in dem Punkt, da bekommt der Bund einen kleinen Vorteil zumindest gegenüber Ländern und Gemeinden. Und ich fand es interessant, dass Markus Söder, der ja als CSU-Vorsitzender im Koalitionsausschuss teilgenommen hat, als bayerischer Ministerpräsident da nicht laut Nein gerufen hat.
Raucht ja nicht auch. Also denn am Ende können wir sagen, Zigaretten werden teurer, oder?
Die werden noch weiter teurer, denn sie sind ja in den letzten Jahren schon enorm im Preis gestiegen.
Jetzt gibt es aber ja noch weitere Ankündigungen, zum Beispiel für eine Steuerreform. Was soll da genau kommen?
Nun, es gibt eine Ankündigung, die war ja schon bereits im Koalitionsvertrag, dass kleine und mittlere Einkommen bei der Steuer entlastet werden sollen. Das wird noch einmal bestätigt. Das Besondere ist, dass es eben jetzt auch fixiert wird, terminiert wird auf den 1. Januar 2027. Das heißt, da muss jetzt bald was kommen. Warum muss bald was kommen? Weil Lars Klingbeil, wir hatten es schon gehört, auch über den Haushalt reden muss. Der Haushalt, der für kommendes Jahr eingebracht wird, da sollen Ende des Monats, Ende April die Eckpunkte bekannt gegeben werden. Ja, und kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, das finden eigentlich alle gut. Die Frage ist nur, wie viel kostet es dann wiederum den Fiskus, also Bund, Länder und Gemeinden? Die SPD hätte den Vorschlag, okay, wenn wir unten entlasten, dann legen wir oben was drauf. Da ist bislang die Union tendenziell dagegen, würde ich sagen. Also Markus Söder zum Beispiel hat sich explizit dagegen ausgesprochen, dass man zum Beispiel den Spitzensteuersatz erhöht. Es gibt ein paar in der Union, die da vorsichtiger sind, die sagen, okay, wenn man vielleicht auch daran arbeitet, ab wann der Spitzensteuersatz beginnt, der beginnt heute bei Singles bereits beim zu versteuernden Einkommen von etwa 70.000 Euro. Also wenn man das nach oben verschiebt, dann könnte man auch über den höheren Steuersatz diskutieren. Also da wird nicht spannend sein, wie man die kleinen und mittleren entlastet, weil das wollen alle, sondern wie womöglich die Gegenfinanzierung ausschaut.
Und Lars Klingbeil hat schon gesagt, es wird diese Reform eigentlich nicht geben ohne Gegenfinanzierung. Und das ist tatsächlich das politisch Interessante jetzt. Wo trifft sich diese Koalition bei der Frage, wie finanzieren wir eine Steuerreform, die in den Augen der Koalitionspartner ungefähr alle Menschen entlasten soll, die so bei einem Single-Haushalt ungefähr 40.000 Euro verdienen sollen?
Aber kurz zusammengefasst, das hört sich alles noch sehr nach Diskussionsbedarf an, was die Koalition eh ja sehr gerne macht. Das heißt, da müssen wir noch auf ein Ergebnis ordentlich warten, oder?
Da müssen wir warten, aber ich finde das Commitment, also dass sie sich so festgelegt haben auf diese konkreten Themen, Steuerreform, aber auch eben Gesundheitsreform, viele andere Themen, das fand ich bemerkenswert und ich glaube, daran muss man die Koalition eben auch messen.
Naja, da bin ich ein bisschen einer anderen Meinung als Hans-Joachim. Die haben sich zwei Tage eingeschlossen in der Villa Borsig, in diesem Schloss am Tegeler See. Sie haben vorher große Vorbereitungen gemacht. Rausgekommen ist jetzt relativ wenig. Jetzt kann man davon ausgehen, dass die auch noch andere Sachen beschlossen haben, die es eben heute nicht ins Papier geschafft haben, weil man sich eben noch nicht hundertprozentig einig ist. Aber trotzdem, wir sind in einer massiven Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung hat das Gefühl, dass alles teurer wird, dass sie sich viele Sachen auch nicht mehr leisten können. Es gibt ein Drängen der wählenden Menschen oft an die Regierung, doch bitte jetzt für Erleichterung zu sorgen. Und wir erleben eine Regierung, die eben damit kämpft, weil sie a, innerlich nicht geeint ist. Also sie haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man das angeht. Und B, es eben auch einfach gar nicht so einfach ist, weil nicht mehr so viel Geld da ist. Und in dieser Situation haben sie jetzt relativ wenig geliefert, viele Ankündigungen gemacht, die jetzt aber alle noch mit Leben gefüllt werden müssen. Und da ist es eben auch so, dass es auch da zum Beispiel bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung am Ende das sogenannte Strucksche Gesetz zählen wird. Also die können jetzt einen Vorschlag machen, aber am Ende wird der Bundestag das sowieso nochmal behandeln und auch nochmal verändern. Und ich sehe da noch sehr, sehr große Wege, die gegangen werden müssen, bis man sich da einigt. Und es bleibt ein ganz großes Fragezeichen, ob man sich am Ende auf irgendwas Vernünftiges einigen wird, was A, für Entlastung sorgt und B, aber auch die Haushalte entlastet. Denn die sind wirklich sehr, sehr auf Kante genäht und eigentlich sogar darüber hinaus.
Und ein anderes Thema, was ihr eben schon angesprochen habt, über das in den letzten Wochen ja auch viel geredet worden ist, ist die Gesundheitsreform. Da gibt es ja Vorschläge einer Expertenkommission, 66 Ideen. Auch darüber hat die Koalition am Wochenende gesprochen. Aber so richtig sagen, was davon nun alles kommt, das wollte sie in dem Zusammenhang auch nicht, oder?
Ich habe das so gesehen, dass da schon eine starke Selbstverpflichtung gekommen ist heute bei der Pressekonferenz, dass man eben bereits Ende April einen Gesetzentwurf für eine Reform bei der gesetzlichen Krankenversicherung vorlegen möchte, der sich sehr nahe an dem orientiert, was die Reformkommission vorgelegt hat. Die hat ja diese 66 Ideen mit einem Volumen von ja mehr als 40 Milliarden Euro. Also selbst wenn man vielleicht nur 90% macht, aber das ist dann schon wirklich ein Wurf, wenn der kommt. Darauf hat sich zumindest der Koalitionsausschuss jetzt verpflichtet.
Aber da noch mal eine kurze Einschätzung. Ne? Wenn dieser Gesetzentwurf tatsächlich in 2 Wochen vorlegen soll, das ist ja ziemlich sportlich. Meint ihr, das ist ein Anfang oder ist das wieder nur ein Kompromiss, damit endlich erstmal Ruhe ist?
Ich glaube, da sind einfach sehr, sehr viele toxische Elemente für beide Partner in diesem Papier, das diese Kommission da rausgegeben hat. Zum Beispiel die kostenlose Mitversicherung für Ehepartner. Bis jetzt kann man quasi einen Ehepartnerinnen, einen Ehepartner kostenlos mitversichern, wenn man verheiratet ist und ein Partner arbeitet und der oder die andere nicht. Und wenn das geändert werden würde, würde zum Beispiel auf eine Familie, 2 Kinder, 2 Erwachsene, vielleicht verdient diese Familie zusammen 60.000 Euro, dann würden sie ungefähr 2.500 Euro pro Jahr mehr für Krankenversicherung zahlen müssen, was ja eine massive Belastung für so eine Familie wäre. Deswegen glaube ich, dass da das nicht so kommen wird. Bei der Frage, wer zahlt eigentlich die Krankenversicherung für die Bürgergeldempfänger, da erlebe ich eine SPD, die so ein bisschen gespalten ist. Einerseits sind sie total dafür, dass das aus Steuergeldern bezahlt wird, weil sie sagen, eigentlich kann es nicht sein, dass das nur gesetzlich Krankenversicherte bezahlen und eben zum Beispiel Beamte und weitere Privatversicherte eben in diese Finanzierung überhaupt nicht eingebunden sind. Andererseits sagen sie aber, das ist ein so großer Milliardenbetrag, der uns dann im Haushalt fehlen würde, dass wir da eine Gegenfinanzierung brauchen. Und die Union sagt eben, sie wissen nicht, wie man das gegenfinanziert. Sie sagen uns keine Vorschläge, wie man das gegenfinanziert. Und deswegen bin ich auch da sehr skeptisch, ob das kommen wird. Und das sind natürlich schon 2 sehr, sehr große Batzen, die an Einsparungen dann rausfallen würden. Und deswegen bin ich immer noch sehr skeptisch, aber das ist, glaube ich, auch schon rausgekommen, was denn am Ende bei dieser Reform wirklich übrig bleiben wird.
Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist ja bei diesem XXL-Wochenende, so hat sich das ja zumindest angefühlt, ging es ja nicht nur um Entlastung und Reform, sondern es ging auch ums Auto. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Was ist da geplant?
Na, da kommen wir ja zu den größeren Fragen, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Markus Söder hat, glaube ich, an einer Stelle auch mal gesagt, also das Auto ist ein ganz entscheidender Faktor überhaupt für den Wohlstand Deutschlands. Und da wird sich Deutschland, da wird sich die Regierung noch stärker in Brüssel eben dafür einsetzen, dass auch künftig Verbrenner in bestimmten Variationen auch möglich sind. Da gab es schon einen Vorschlag auf Ebene der EU-Kommission, aber der soll nachgebessert werden, so die Sicht zumindest der Bundesregierung. Das Interessante ist aus meiner Sicht, dass dieses Papier, das wir bekommen haben, in diesem Punkt sehr, sehr konkret ist, im Unterschied zu anderen Punkten, die Moritz angesprochen hat, wo es eher ein bisschen allgemein ist, wo man eben fragen kann, wie verbindlich sind diese Verpflichtungen. Und in diesem Punkt ist es sehr konkret. Ich sehe da so ein bisschen die Stimme und auch die Worte von Markus Söder, der sich da, glaube ich, ein bisschen durchgesetzt hat. Allerdings im Einklang mit vielen anderen Ministerpräsidenten, also auch zum Beispiel Olaf Lies aus Niedersachsen oder bislang war das Wilfried Kretschmann aus Baden-Württemberg. Also letztendlich die Stimme der Autoländer.
Und dann müssen wir ja nochmal auf die Stimmung schauen, denn in den letzten Tagen hat sich ja ein Streit zugespitzt und es ging um die Frage, wie entlastet man die Bürger? Vor allem die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil sind da aneinander geraten und Reiche hat ja ganz schön ausgeteilt. Ihr Freitagmorgen ging in einer Pressekonferenz mit diesen Worten los.
Guten Morgen. Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Ja, das sind klare Worte. Wie wirkte die Koalition auf euch nach diesem langen Arbeitswochenende? Geeinter, kräftiger? Haben sie sich vertragen?
Ich finde es interessant, das war ja quasi das Entree, wie man in dieses Wochenende gegangen ist. Also Frau Reicher hat erstmal die Koalition angezündet, hat den Finanzminister hart angegriffen, die Vorschläge der SPD angegriffen und dann gab es ein Machtwort des Kanzlers, der dann gesagt hat, so geht das nicht. Er hat, glaube ich, gesagt, die Diskussion befremdet ihn und hat dann gesagt, bitte diese öffentlichen Diskussionen unterlassen und das hat dann auch geklappt. Am Wochenende gab es keine öffentlichen Diskussionen. Aber Hans-Joachim neigt den Kopf und sagt...
Naja, ich fand schon das Interview, das Lars Klingbeil bei der Süddeutschen gegeben hat, wo er auch nochmal gesagt hat, was seine Vorschläge sind, das entsprach nicht so ganz diesem Wunsch des Kanzlers, der am Donnerstag gesagt hatte, liebe Wirtschaftsministerin, lieber Finanzminister, jetzt bitteschön, einigt euch doch mal. Da war schon der dringende Wunsch, dass man jetzt die öffentlichen Diskussionen mal lässt.
Allerdings ist dieses Interview vor diesem Wunsch des Kanzlers aufgezeichnet worden. Das ist ja bei Zeitungsinterviews oftmals so, dass man schon ein paar Tage vorher das aufzeichnet. Und deswegen kann man das nicht ganz Lars Klingbeil zuschreiben.
Also wenn wir jetzt das Sieb nochmal unter dieses Wochenende halten, eure Einschätzung, würdet ihr sagen, die Politik macht jetzt endlich was und schafft es auch, die Menschen wieder mit ins Boot zu holen, weil die hatten ja, wie ihr auch schon gesagt, lange das Gefühl, ey, es wird alles teurer, wir können uns das Leben nicht mehr leisten und wir brauchen endlich konkrete Vorschläge von euch. Glaubt ihr, dass die mit diesem Maßnahmenpaket die Menschen da draußen erreicht haben?
Und wir hatten ja auf der einen Seite eben die aktuellen Diskussionen um Entlastungen angesichts der hohen Sprit, aber allgemein kann man sagen ja Energiepreise, die ja die Verbraucher, aber auch die Wirtschaft betreffen. Und wir haben im Hintergrund natürlich die große Debatte, wie geht es mit der deutschen Wirtschaft weiter? Wir haben jetzt vorhin schon von dem kleinen Pflänzlein des Aufschwungs gesprochen, das jetzt so schon fast wieder am Verwelken ist. Und das Bemerkenswerte an der Pressekonferenz fand ich, dass man zwar einerseits die Entlastungen in den Blick genommen hat, aber auf der anderen Seite gesagt hat, wir dürfen die großen Reformen, die die Wirtschaft eben betreffen, auch nicht vergessen. Das knüpft so ein bisschen an auch an die Rede von Lars Klingbeil bei der Bertelsmann Stiftung, wo er ja doch sehr pointiert und zwar auch schon in Zeiten dieser neuen Energiekrise gesagt hat, wir sind jetzt dran, wir müssen uns um die Reformen in diesem Land kümmern. Friedrich Merz hat es heute nochmal betont. Das fand ich bemerkenswert, eben nicht nur jetzt auf klein-klein zu schauen, so wichtig auch für jeden von uns vielleicht der Blick auf die Tankstelle sein mag. Da geht es auch immer ein bisschen um gefühlte Inflation. Das, was man täglich sieht, wenn man vorbeifährt, hat eine größere Auswirkung als beispielsweise andere Preise, wo man eben nicht so häufig das sieht oder nicht so häufig braucht. Aber bitte nicht vergessen, und das fand ich bemerkenswert, wir haben vor allem auch eine Wirtschaftskrise, die müssen wir angehen mit Reformen.
Moritz, deine Meinung, ist das der große Aufbruch in ein Reformjahr 2026?
Es ist der Versuch, ein Reformjahr zu starten. Ich sehe den großen Aufbruch noch nicht und ich sehe vor allen Dingen nicht, dass diese Regierung verstanden hat, dass sie quasi an der Wahlurne richtig große Probleme bekommen wird, wenn sich diese Entwicklung der Preise, das sind dann eben nicht nur die Tankstellenpreise, das wird sich auch auswirken auf die Lebensmittelpreise in naher Zukunft und so weiter. Wenn sie das nicht in den Griff bekommt, und das ist sehr schwer in den Griff zu bekommen, haben wir darüber geredet, es gibt nicht so richtig die Instrumente, dann wird sie große Probleme haben bei den kommenden Landtagswahlen, als CDU, als SPD da eine Mehrheit zu bekommen. Ich habe das Gefühl, der Kanzler ist sehr widerwillig in diese Entlastung gegangen. Man hat ihn dahin tragen müssen. Er hat ja am Donnerstag eben gesagt, rechnen Sie nicht mit schnellen Entscheidungen. Und solange diese Botschaft so rüberkommt, dieser Regierung, das ist nicht nur der Kanzler, das sind im Prinzip alle, dass sie nicht klar sagen, wir haben eure Probleme verstanden und wir arbeiten daran, sie zu lösen, und das nehme ich bis jetzt nicht wahr, wird diese Regierung nicht an Zuversicht gewinnen, beziehungsweise werden die Zustimmungswerte, die wir immer wieder abfragen über unsere Wahlforschungsinstitute, vermutlich nicht besser werden.
Ja, das war unser Versuch, Ordnung in dieses Entlastungspaket zu bringen. Moritz Rötle und Hans-Joachim Vielweger, vielen Dank fürs Entwirren und eure Einschätzung und auch eure ehrlichen Meinungen. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Falls ihr noch nicht genug habt, wir hätten da natürlich noch eine Empfehlung für euch. Hier ist nämlich unser Podcast-Tipp. Bestimmt habt ihr ja den Flug der Artemis-2-Mission Richtung Mond verfolgt. Die Redaktion von MDR Wissen hat dazu 5 Sonderfolgen ihres Podcasts Die großen Fragen in 10 Minuten veröffentlicht. Mit dabei exklusive Interviews mit den Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer. Der Podcast beantwortet Fragen wie: Wem gehört der Mond und was wollen wir dort? Also hört gerne rein in Die großen Fragen in 10 Minuten. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Sounds App. Mein Name ist Linda Zawakis. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann hören wir uns wieder am Freitag, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.